Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Das ADHS-Hirn ist besonders gut, wenn es eine Tätigkeit machen kann, die der Person Spass macht. Dort ist es so, dass man zu Höchstleistungen kommen kann, hyperfokussiert bei etwas kann bleiben kann. Ganz anders ist es eben bei Tätigkeiten, die keinen Spass machen und keine Belohnung versprechen. Und also zum Beispiel Rechnungen zahlen oder so irgendetwas könnte so ein Thema sein. Oder? Und dort kann es sein, dass selbst kleine Verpflichtungen enorme Mühe bereiten, wirklich dann auch überhaupt in Angriff genommen zu werden.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Fühlst du dich manchmal überreizt oder auch überfordert vom Leben? Bist du vielleicht ein bisschen hibbeliger als andere? Dann könntest du vielleicht ein Aufmerksamkeitsdefizit haben oder auch hyperaktiv sein. Alles das kann man unter dem Begriff ADHS zusammenfassen. In einer früheren Sendung haben wir ADHS bei Erwachsenen thematisiert. Du findest die Folge auf erfmedien.ch/podcast. Wie soll ich damit umgehen, wenn ich ADHS habe und beim Arbeiten herausgefordert bin? Was, wenn meine Beziehungen unter dem leidet? Und wie kann ich meinen Alltag meistern mit dem Hintergrund? Diese Fragen gehen wir in dieser Folge nach, das mit dem Roland Stettler. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Basel. Mein Name ist Karl Dittli und ich führe euch durch das Gespräch.
Roland, ist ja nicht das erste Mal, wo wir über das Thema ADHS reden. Erst gerade vor kurzem haben wir ja das Thema ADHS bei Erwachsenen gehabt. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr ein auf, wie sich dann ADHS äußert in verschiedenen Bereichen vom Leben. Aber bevor wir das machen, tu doch noch mal kurz zum Start schnell für jemanden, der vielleicht das erste Mal los zusammenfassen. Was ist denn ADS oder ADHS genau und wie kann sich das konkret äußern im Alltag?
Also ich würde es vielleicht gerne anhand von 9 Fragen machen, wo ich für sich vielleicht sagen, passt das für mich oder nicht. Und wenn man 6 von diesen 9 Fragen mit Ja kann beantworten, dann ist man relativ sicher,
dass also
man
vielleicht 2/3
die ADHS-Problematik hat. Also kommt es vor, dass sie sich leicht von äußeren Reiz oder nebensächlichen Dingen ablenken tun? Dann die 2. Frage, kommt es vor, dass sie impulsive Entscheidungen treffen? Also sehr impulsiv sind, kommt es vor, dass sie Schwierigkeiten haben, eine Aktivität oder ein Verhalten einzustellen, obwohl es angebracht wäre, damit aufzuhören, also etwas, was nicht günstig ist, eigentlich aufhören können. Die 4. Frage wäre, kommt es vor, dass sie ein Projekt oder eine Aufgabe anfangen und ohne am Anfang die Anweisungen sorgfältig zu lesen oder genau zugelassen zu haben, was die Aufgabe eigentlich ist. Dann die 5. Sache, kommt es vor, dass sie Sachen versprechen, vielleicht eben Termine einhalten oder so, oder Zusagen machen, die sie dann nicht können einhalten. Die weitere Frage ist, haben sie Probleme, Sachen in der richtigen Reihenfolge zu erledigen? Und dann die nächste Frage wäre, die sich stellt, kommt es vor, dass sie viel schneller fahren zum Beispiel als andere oder Schwierigkeiten haben, in Ruhe einer Freizeitaktivität nachzugehen? Und dann kommt die 8. Frage, haben Sie Probleme bei Aufgaben oder Freizeitaktivitäten, längere Zeit die Aufmerksamkeit richtig aufrechtzuerhalten? Und letztlich noch die 9. Frage, haben Sie Probleme, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren? Also wenn man so 6 von diesen 9 Fragen abhökeln kann, dann ist der Verdacht da, dass ein ADHS entsteht, diagnostisch oder besteht, besser gesagt. Diagnostisch kann man so sagen, also ist ein durchgehendes Muster von Unaufmerksamkeit und oder Hyperaktivität oder Impulsivität, wo sich eben fast in allen Lebensbereichen kann zeigen. Für die Diagnose können stellen, muss es länger als 6 Monate vorhanden sein oder nachweisbar sein und sollte schon eigentlich für das wirklich Diagnose gilt, tut, muss es auch schon im Kindesalter eigentlich vorkommen sein, in der Regel vor dem 12. Altersjahr. Und wichtig ist natürlich immer auch, dass man eine andere psychiatrische Erkrankung ausschließt, die vielleicht Symptome besser erklären würde. Und damit ist auch schon ein bisschen gesagt, die Diagnosestellung oder gehört eigentlich in fachärztliche Hände.
Mhm. Eben, weil schlussendlich ist oder es ja wichtig, das zu differenzieren, weil vielleicht eins oder zwei von den Sachen, die du jetzt vorher aufgezählt hast, kann sich vielleicht jeder manchmal ein bisschen damit identifizieren.
Aber. Ich nehme an, dass niemand nichts angestrichen hat bei diesen Infragen.
Genau. Ich habe auch mitgezählt und bin so auf 2, 3, 3,5
ja, vor. Also, okay. Also bei mir sind es auch einige, die ich ankreuzeln kann.
Ist doch beruhigend. Ja. Du hast mir im Vorfeld noch gesagt, dass du gerne mal noch würdest auf das Thema Neuropsychologie eingehen. Vielleicht müsstest du jetzt zuerst mal den Begriff erklären, was das genau ist, die Neuropsychologie.
Ja, bevor ich vielleicht zum Begriff komme, möchte ich schnell sagen, dass man eben noch nicht ganz genau weiss, oder, was genau ein ADHS ist. Aber ich weiss, dass es sehr einen grossen Vererbungsgrad hat, dass das Genetik eine wichtige Rolle spielt. Da gibt es verschiedene Risikogene. Also, und je nachdem, wie die dann zusammenspielen, kann es zur eben Ausbildung von Symptomen kommen. Das ist eigentlich so die wichtige Geschichte. Das kann manchmal auch bei Hirnveränderungen auftreten. Und es ist so ein Zusammenspiel von genetischer Prädisposition und dann Hirn durch das auch gewisse Entwicklungsprobleme in der, zum Beispiel in Funktionen, die wichtig sind, das Leben können zu meistern. Und das ist eigentlich eben ein Feld von der Neuropsychologie. Neuropsychologie kann man definieren als die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Beziehung zwischen Hirnfunktionen und dem Verhalten, am Denken, der Wahrnehmung und dem Erleben befasst. Und das ist natürlich ein zentraler Punkt. Also die Neuropsychologie hat auch das Verständnis für die Störungsmomente bei Leuten mit einem ADHS wirklich stark verbessert. Neuropsychologie untersucht eben, wie Veränderungen im Hirn, zum Beispiel durch Erkrankungen wie ADHS, durch genetischen Einfluss von der Hirnentwicklung, das menschliche Erleben und Verhalten beeinflussen. Und das ist so der Kernpunkt von der Neuropsychologie. Und warum ist Neuropsychologie so wichtig beim ADHS? Da geht es ja im Ersten darum, wie kann man den Impulsen, der Impulsivität widerstehen? Das ist natürlich ein erster Schritt, der wichtig ist, dann zur Selbstkontrolle. Dann der zweite Aspekt ist, wie kann man sich besser kontrollieren in seinem Verhalten? Und da gibt es eben auch verschiedene Aspekte, wo man dann kann, aufgrund von diesen neuropsychologischen Erkenntnissen auch Interventionen im Coaching-Bereich, im therapeutischen Bereich anwenden. Und was vor allem eben gestört ist, ist so die oder nicht, sagen wir mal, unterschiedliche Reifungsgrade haben zu nicht Betroffenen, sind die sogenannten exekutiven Funktionen. Das ist das, was im Frontalhirn passiert. Mhm. Also wo es um Planen geht, um einen Handlungsplan erstellen im Hirn. Das ist eben häufig dann eingeschränkt. Ich kann so sagen, es sind so 7 exekutive Funktionen, die man beschreibt. Nicht ganz alle Autoren machen das. Das eine ist eben Selbstwahrnehmung, also sich selber wahrnehmen im Verhalten, ist etwas, wo an Leute mit ADHS schwerfällt. Mhm. Dann eben sich auch können bremsen, die Impulsivität dagegen etwas setzen können. Also so quasi die geistige Bremse können einschalten. Und dann das Arbeitsgedächtnis, da gibt es so ein Nonverbales, also was wir hören, was wir sehen, was wir lernen können, dass wir lernen dann auch durch Beobachtung, durch Sinnesreiz, Sachen einordnen, das fällt Leuten mit ADHS auch schwerer. Und dann gibt es auch das verbale Arbeitsgedächtnis. Wir haben ja häufig so eine Art inneren Dialog, wo wir mit uns eben vielleicht etwas besprechen und durch das nicht gerade ins Handeln kommen, das ist auch häufig eben eingeschränkt. Dann ist halt auch häufig so, dass die Emotionsregulation eine Schwierigkeit ist, also Impulsivität begleitet durch Wutausbrüche oder zum Beispiel reinschwätzen, nicht ruhig sitzen können und wenn man erregt ist und dass man das eben schlecht kontrollieren kann. Häufig auch ein Problem, dass es Leute mit einem ADHS schlechter möglich ist, es selber zu motivieren. Und der 7. Punkt, eben dann auch Planen und Problemlösungskompetenzen sind häufig auch eher ein Problem, das man dann muss angehen muss, im Coaching zum Beispiel oder in der Verhaltenstherapie.
Das ist schon mal wichtig zum Differenzieren und soll ja auch eine Grundlage sein auf das Gespräch, wenn wir in das hineingehen, oder? Und Wir bauen die Sendung ja jetzt auch auf Rückmeldungen von Leuten, die ich im Vorfeld befragt habe, die entweder selber von ADHS betroffen sind oder in der Familie Mitglieder haben. Mögen das Kind sein oder vielleicht der Ehepartner oder jemand, der sonst eng ist mit ihnen. Und bevor wir so in die verschiedenen Felder reingehen, ist da auch noch eine Frage aufgedacht, die ich auch noch gerne ins Feld werfen würde. Das geht um das Thema Medikament. Du hast ja auch in der letzten Folge betont, wie wichtig das Medikamente sind. Jetzt ist die Frage gekommen, ab wann soll man dann so ein Medikament genau nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so eine starke Ausprägung hat und nicht so stark darunter leidet. Wo siehst du da die Schmerzensgrenzen?
Also erstens mal muss ich noch zurückkommen. Die Voraussetzung für den Einsatz der Medikamente ist eine saubere Diagnose, also wo fachärztlich oder fachpsychologisch bestätigt ist. Und das steht am Anfang, bevor man überhaupt Medikamente gibt. Und dann ist natürlich ein bisschen eine Frage von der Ausprägung von der Symptomatik. Oder? Bei einer leichteren Ausprägung kann es sein, oder, dass man von einer verhaltensorientierten Behandlung oder von einem Coaching allein profitiert und dann man eben die, wo dann der Fokus ist auf die Einschränkungen von den exekutiven Funktionen, das ist vielleicht auch nicht zu sagen, die sind von Betroffenen zu Betroffenen unterschiedlich, oder? Und da kann man dann sehr spezifisch schauen, wo sind Stärken und Schwächen vom Betroffenen. Es ist aber leider häufig so, dass das nicht allein ausreicht. Das sind dann wirklich eher sehr milde Formen von ADHS und dass es halt dann häufig zu einer Kombination von Medikamenten kommt. Ich muss noch eines sagen, oder? Also Medikamente können 50-65% von den Betroffenen in ihrem Verhalten normalisieren und weitere 20-30% kommen durch Medikamente zu erheblichen Verbesserungen. Und was einfach zu sagen ist, ist die Kombination von Medikament und Verhaltenstherapie oder Coaching extrem wichtig ist. Und häufig ist es so, dass erst Medikamente ermöglichen, dass man das Coaching erfolgreich kann gestalten kann. Also ich denke, für einen kleinen Prozentsatz ist es möglich, mit einer milden Ausprägung der Form von einer ADHS nur also psychotherapeutisch, verhaltenstherapeutisch, vor allem coachingmässig das in den Griff zu kriegen. Aber für einen Grossteil ist halt das Medikament wirklich ein extrem wichtiger Baustein. Wichtig ist, dass es immer eine sogenannte integrierte Behandlung ist, eben, wo man ein Behandlungs Konzept hat, wo alle Aspekte der Behandlungsmöglichkeiten mitdenkt.
Wenn man auf Kinder zu sprechen kommt, ist ja da auch noch die Impulsivität ein Problem, oder? Da ist auch eine Frage gekommen, dass da sicher Medikamente Lösungen sind jetzt bei den Kindern, aber ob es da auch noch andere Lösungen gibt ohne Medis, wenn jetzt gerade das Kind sehr impulsiv ist, oder? Und ADHS.
Das Problem, oder, ist, dass die Impulsivität in dem Sinn halt etwas ist, wo noch schwierig ist, in den Griff zu kriegen. Weil gerade bei Kindern mit ADHS oder ist die Hirnentwicklung von der motorischen Fähigkeiten, also vom Reagieren motorisch, reift früher als die Fähigkeit können, eben die Handlungen, die dann auf der motorischen Ebene kommen, also Impulsivität oder eben dann mit Treibplatzen oder sich bewegen, nicht stillsitzen können, dass das eben kann auch gebremst werden. Und das führt dazu, dass es schwierig ist, dort einen Weg zu finden. Also es ist auch wichtig, dass man von Kindern, die betroffen sind, nicht etwas verlangt, was sie eigentlich aufgrund von ihrer Störung gar nicht erfüllen können. Aber sicher ist es so, dass es immer auch darauf abkommt, dass man, wenn Kinder in ruhigeren Atmosphäre sind, oder weniger Reiz haben, dann ist die Impulsivität häufiger auch weniger ein Problem. Also dort kann man etwas machen. Man kann Kinder vielleicht auch lernen, dass sie versuchen, bevor dass sie gerade ins Handeln kommen. Aber das ist eben extrem schwer, weil das vielen Kindern gar nicht gelingt. Aber dass sie so wie ich noch kurz überlegen, ist das jetzt wirklich, wie kann ich da vielleicht anders umgehen? Und es gibt sicher auch so etwas wie einen Lerneffekt. Also, dass wenn man positive Erfahrungen hat, wenn man hat können zum Beispiel einen Impuls unterdrücken, eine positive Rückmeldung hat, dass das einem vielleicht auch bei einem späteren Moment hilft. Wobei auch hier zu sagen ist, gerade das von Erfahrungen können zu lernen, ist häufig eben auch eingeschränkt bei Kindern mit einem ADHS.
Also sicher auch mal etwas, was man schon in die einzelnen Felder mitnehmen kann.
Genau, und auch dort ist halt dann wirklich häufig Medikamenten eine Erleichterung auch gerade im familiären Zusammenleben. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf.
Gehen wir zuerst mal in den Alltag rein, ein erstes Feld, und zwar ADHS eben im Alltag. Und da möchte ich gerade ein Thema aufgreifen, das sicher in allen Bereichen relevant ist. Es passt jetzt einfach gerade in diesen Bereich rein, weil in unserem Alltag müssen wir ja immer Entscheidungen treffen. Kleine, grosse, manchmal ist einem das bewusster, manchmal nicht. Wichtig, dass man da wirklich fokussiert, oder? Und immer mit kühlem Kopf kann die Entscheidungen treffen, hoffentlich im besten Fall. Aber genau da haben eben viele Mühe, die ADHS oder ADS haben. Warum ist das eigentlich so?
Also, man kann also sagen, nur das ADHS-Hirn ist besonders gut, wenn es eine Tätigkeit kann machen kann, die der Person Spass macht. Und wo vielleicht auch eine spannende Belohnung winkt. Dort ist es so, dass man zu Höchstleistungen kommen kann, hyperfokussiert bei etwas kann bleiben. Was dort manchmal das Problem ist, ist, dass man dann die Aussenwelt vergisst. Aber man kommt vorwärts und ist so, man hat das Gefühl vom Flow, das ist super. Und also, das schon mal so wichtig ist eben, ist etwas interessant oder ist etwas nicht interessant. Mhm. Ganz anders ist es eben bei Tätigkeiten, die keinen Spass machen und keine Belohnung versprechen. Und also, zum Beispiel Rechnungen zahlen oder so irgendetwas, könnte so ein Thema sein, oder? Und dort kann es sein, dass selbst kleine Verpflichtungen enorme Mühe bereiten, wirklich dann auch überhaupt in Angriff genommen zu werden. Und von dort her gesehen, kann es das so wie, ja, auch zum Aufschieben kommen. Also es gibt da unterschiedliche Vorstellungen. Es ist mehr dann eben auch ein Problem häufig vom Zeitmanagement. Ein bekannter Forscher, der Russell Barkley, redet von Zeitblindheit. Also dass eben man eine Zeitvorstellung nicht gut kann entwickeln. Und wenn man dann so in einer langweiligen Arbeit ist, die nicht viel Belohnung verspricht, dann kann es auch so sein, dass das zu einer Denkblockade führt. Das andere ist vielleicht auch, was manchmal zu einer Blockade kann führen, ist, wenn jemand in einem Umfeld ein Problem muss lösen, wo sehr viele Reize sind, oder wenn er sich selber zur Ablenkung viele Reize zuführt, dass es dann zu einer Überreizung kommt und es dann quasi so zu einer Art Reizüberflutung mit Blockaden auch kommt, wo man nicht mehr weiter kann kommen. Das sind so zwei Möglichkeiten, warum dass man eben vielleicht dann blockiert kann sein.
Und da ist genau ja die nächste Frage, die wir noch da anknüpfen, oder? Warum dass die Denkblockade passiert, zum Beispiel gerade bei Fragen, Entscheidungen, die nicht sofort beantwortet können werden, ob das auch mit der Hyperaktivität zu tun hat, oder warum ist das so?
Also ich würde jetzt das nicht unbedingt mit der Hyperaktivität allein sehen, sondern ich glaube, es ist eben wirklich mehr so, dass, man kann es vielleicht so sagen, also Leute mit einem ADHS-Problem, die haben Mühe, wirklich Zeit so ein bisschen einzuteilen, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und sind häufig, wenn sie Entscheidungen fällen, eben bedenken die Folgen von ihren Entscheidungen zu wenig, weil sie das einfach nicht so können. Und das ist im Sinn Blockade, kommt jetzt vielleicht weniger aus der Hyperaktivität, sondern mehr aus der Unaufmerksamkeit, Ablenkbarkeit, wie ich es vorhin gesagt habe. Also da sehe ich eher ein Problem mit der Blockade.
Wie würdest du jetzt sagen, wie kann man mit dem umgehen, so mit eben ADHS im Alltag allgemein, aber jetzt auch spezifisch gerade mit den Problematiken, die wir angesprochen haben?
Ja, also ich denke, wichtig ist mal, dass man sich bewusst ist, dass man zum Beispiel eben das langweilige Arbeiten einem grosse Mühe bereiten. Dort kann man wirklich mit ganz konkreten Hilfsmitteln, also zum Beispiel Zeitplan machen, oder also wenn mache ich was, oder wenn es jetzt eine kleine längere Aufgabe ist, auch das unterteilen in Etappen und sich vielleicht selber so eine gewisse Belohnungen sagen. Also wenn ich das gemacht habe, dann gibt es Kaffee, oder wenn ich das gemacht habe, kann ich das Halbzeitresultat schauen von FC Basel gegen Luzern. Das Problem ist, wenn man das nachher schaut im Internet, oder?
Plötzlich Emotionen auslösen.
Ja, das, was einer und das andere. Plötzlich ist man noch bei 67 anderen Seiten, genau, Wo man besucht. Also man muss auch gewisse Disziplinen.
Gut, beim FCB wäre es ja jetzt gut gewesen, das Jahr. Das
genau. ist es, also da muss man ein bisschen schauen, wie man eben damit kann umgehen. Und das andere ist natürlich auch, dass der, sagen wir mal, dass wenn es langweilig ist und wenn es einem so lästig fällt, dann schiebt man das auf und vermeidet dann, kommt es wie ein Vermeidungsverhalten. Und auch dort ist es eben wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen schaut, wie kann ich die Routinen-Sachen, die mir so schwer fallen, wie kann ich die in kleinere Etappen vielleicht unterteilen, Belohnungsmomente reinbauen. Und das kann man wirklich, wirklich auch lernen. Oder? Was manchmal so ein bisschen ist, dass man dann so eine Blockade auch so ein bisschen als Entschuldigung braucht. Und ich glaube, es ist mir wichtig zu sagen, also wer ein ADHS hat, ist nicht schuld, dass er das hat. Und auch wenn er von außen manchmal als vielleicht dumm oder ungehobelt oder so wahrgenommen nimmt, das ist ein Symptom von seiner Störung. Aber da geht es um ein wichtiges Thema, das grundsätzlich wichtig ist mit der Krankheit, nämlich die Akzeptanz, dass man das hat und auch, dass man eine Verantwortung hat, damit umzugehen und eben Hilfe in Anspruch zu nehmen oder Sachen zu lernen, die man lernt. Muss.
Du hast unter anderem gesagt, Zeitplan, sich gut Zeit einteilen, das ist sicher auch im nächsten Feld dann wichtig, bei der Arbeit, ADHS in der Arbeit. Der Job, ein riesiger Teil von unserem Leben, von den meisten zumindest, wenn man jetzt das ADHS hat, dann ist ja auch klar, man muss ja trotzdem arbeiten oder? Und Leistung bringen, das ist in dem Sinn keine Ausrede. Aber was sind da jetzt gerade die Herausforderungen dort rundherum, wenn man im Arbeitsalltag mit dem konfrontiert ist?
Ja, also aufgrund von dem, was ich auch gesagt habe, zur Neuropsychologie, oder denke ich, kann man sich vorstellen, dass Arbeiten, die repetitiv sind und ein bisschen langweilig sind, wahrscheinlich jetzt nicht für jemanden gut ist, der ein ADHS hat. Oder? Das heisst, dass, wie man so schön sagt, Augen auf bei der Berufswahl, auch in dem Sinn. Oder?
Ist ja für jeden wichtig, oder?
Ja, ist für jeden wichtig, aber vielleicht auch.
Für die noch ein bisschen mehr.
Umso besser ist es, wenn man schon weiss, dass man am ADHS leidet und man vielleicht stärker Stärken und Schwächen hat. Also sicher ist es ein Berufsumfeld, wo man eine Abwechslung hat, wo man vielleicht in der Kurze Kontakte hat. Wäre zum Beispiel Verkauf könnte so für jemanden ein Thema sein. Du hast vorhin gesagt, im journalistischen Bereich gibt es Leute mit ADHS. Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Unterschiedliche Themen. Zum Teil sind sie sehr spannend. Man muss dort hin, man muss vielleicht dort Informationen einholen.
Es ist sicher nicht repetitiv
und immer gleich. Und das ist natürlich zum Beispiel etwas, wo ADHS-Leute sehr entgegenkommt. Oder? Also das ist mal der Aspekt von der Berufswahl. Denen, ja, man muss Leistung erbringen. Und das ist schon ein bisschen ein trauriger Aspekt, oder? Dass Leute eigentlich, die intelligent wären und viel könnten erreichen durch die Einschränkung oder vom ADHS nicht die Erfolge erreichen, weil es eben nicht ganz einfach ist, alle Symptome dann wirklich können zu bewältigen. Aber eben mit Hilfe von einer integrierten Behandlung ist sehr, sehr viel möglich, oder? Und je früher man das irgendwie auch feststellen kann, desto besser ist es auch, für nachher auch können zu profitieren von einer so Behandlungsmöglichkeit, wo viel kann wirklich verbessern.
Es gibt ja einige Downsides, die man haben kann, zum Beispiel, wenn man sich nicht gut organisieren kann oder wenn man vielleicht sich leicht ablenken lässt, wenn man an mehreren Projekten miteinander muss arbeiten muss. Da wäre jetzt die Frage, wo wir vielleicht kurz noch den Rahmen sprengen müssen, weil das ist ja wahrscheinlich wieder in jedem Bereich relevant, aber jetzt besonders sicher auch am Arbeitsplatz. Was sind da die Strategien, wie man mit diesen Sachen kann umgehen kann? Dass man eben gleich auch, du hast vorher gesagt, man kann nicht die Leistung und den Fokus bringen wie andere, aber man kann es ja vielleicht gleich auch in einen, wie soll ich sagen, Sweet Spot hineinbringen, dass man gleich noch gut funktioniert, oder?
Also wichtig ist zum Beispiel eben, dass man Organisationsdefizite, die man aufgrund von der Störung hat, dass man das versucht, mit Hilfsmitteln zu kompensieren. Immer gut, oder? Notizblock, Stift, wo man zum Beispiel eben einen Auftrag entgegennimmt, wo man sich Notizen machen kann, oder? Wo man auch genau hört, wenn die Zeit von der Abgabe zum Beispiel von einer Arbeit ist, also solche Hilfsmittel, oder wenn man eine Idee hat, oder, zu einer Arbeit, die man machen muss, damit die das ist eben auch etwas, das geht, weil der Arbeitsspeicher quasi also nicht so gross ist. Oder, dann lohnt sich, wenn man zum Beispiel das in ein Diktiergerät macht, beim Smartphone oder so, dass mit den Gedanken nicht verloren geht. Denn eben, was ich schon gesagt habe, ist extrem wichtig, sich einen Plan machen, einen Zeitplan auf der einen Seite, aber wo auch Unterbrüche drin geplant sind. Und im Arbeitskontext, denke ich, ist etwas wirklich auch Wesentliches, dass man eine gewisse Offenheit hat im Umgang mit ihrer ADHS-Problematik. Also, dass das vielleicht der Vorgesetzte weiss. Manchmal hat man einen guten Arbeitskollegen, wo man kann sagen, du, gell, ich habe das Problem. Mhm. Es gibt manchmal wirklich Spannungen im Arbeitsfeld, oder? Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist die Aufgabe von der Vorgesetzten. Gewisse Arbeiten, oder? Könnte jemand mit dem ADHS, wenn er sich hyperfokussieren kann, weil es sehr interessant ist, macht auch super Leistung. Und bei etwas anderem, wo eher so ein bisschen routinemässig ist, versucht die Person sich vielleicht zu drücken. Und das kann natürlich dann auch noch zu Missstimmungen am Arbeitsplatz führen. Aber wenn es so wie eine gewisse Offenheit hat im Kontext, dass man weiss, der ist betroffen, die Person ist betroffen von einem ADHS, dann kann das wirklich, ja, kann man vielleicht auch ein bisschen schauen. Für wer hat welche Stärken und das auch moderieren als Vorgesetzter oder Vorgesetzte.
Und da sind wir wieder beim Thema, eben, es ist nicht nur wichtig, welchen Beruf das man wählt, sondern auch vielleicht welches Umfeld, das wäre dann auch wichtig, zum darauf achten.
Genau.
Oder?
Ja.
Und ein weiterer Punkt, den mir eine Person geschrieben hat, ist das Thema Aufschieben, oder? So die Neigung, immer ein bisschen alles rausschieben bis zum letzten Punkt. Und dann gibt es richtig Termindruck und dann kommt man in so einen produktiven Stress rein und gibt alles und schafft wahrscheinlich noch eine sensationelle Leistung, die man aber auch wahrscheinlich hätte können ausdehnter und entspannter machen und den Stressfaktor, oder? Und da wäre die Frage, was kann man da machen, dass man das schafft, besser auf die Sachen einzugehen, nicht immer erst am letzten zacken, oder?
Also ich kenne das Problem selber auch ein bisschen. Das ist schon gut, wenn man unter Druck ist, kann man hohe Leistungen machen. Wenn man aber ehrlich zu sich selber ist, ist das jetzt nicht so toll, wenn man gerade viele Sachen muss machen. Mhm. Das ist vielleicht so, wenn man alle paar Monate etwas muss machen,
oder
dann kann man das so
immer
machen.
Wieder, oder? Muss
oder
ja nicht
genau.
Sein.
Aber häufig ist es dann so, dass Leute mit einem ADHS grundsätzlich Sachen aufschieben tun. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das wirklich ein Aufschieben oder ist es eben eine Art die Zeitblindheit? Oder dass es Leute mit einem ADHS schwerfällt? Meistens ist es so, dass sie zu wenig Zeit berechnen für das, was es zu tun gibt. Oder? Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich bei mir auch ein bisschen kenne. Damit sage ich auch so, ADHS ist mir nicht ganz unbekannt. Oder? Also so gesehen ist das ein Problem. Und dass man eben wirklich so eine man unterschätzt, was es braucht an Arbeit. Und dann muss man irgendwie Masteranstrengung dann etwas fertig machen. Ja, wenn man die Aufgabe kann bewältigen von der Ausbildung her, vom Intellekt her, dann kann man zu einem guten Resultat kommen. Aber es ist sehr ermüdend, vor allem wenn, das wird ja nicht das letzte Mal sein, wo es so läuft, sondern es läuft eben immer so. Und von dort her siehst du, gute Organisation, Zeitplanung auch hier, extrem wichtig. Also, und da ist halt wirklich wichtig, das Hilfsmittel zu haben. Und das, ich finde natürlich Leute mit einem ADS langweilig, oder? Wenn man das muss eben vielleicht parzellieren in verschiedene Schritte. Wenn man,
oder zu aufwendig.
Wenn man
eine Agenda,
ja, genau, oder? Wenn man eine Agenda muss machen, wen mache ich was für welche Arbeit, oder? Das ist häufig gerade das, wo so ein innerer Widerstand ist. Kann aber, wenn man es macht, kann man da wirklich sehr positive Erfahrungen machen und es kann entstressend sein, wenn man plötzlich merkt, es ist auch noch toll, wenn man eigentlich eine Arbeit schon ein bisschen früher fertig hat als Deadline und dass man da entspannter auch vielleicht auch seine Freizeit geniessen kann.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Genau, habe ich auch so gesehen. Ich habe auch mal in einer WG gelebt mit Leuten, die dann, also ich tue jetzt denen nicht unterstellen, dass sie ADHS hatten, aber so ein Studentenleben halt genossen haben. Und dann immer, wenn der Juni kam, ist so ein riesen Prüfungsstress, oder? Und nachher sind sie nach 3 Wochen nudelfertig gewesen, ohne Schlaf und nichts. Und dann habe ich immer gesagt, das hätte man doch auch können noch ein bisschen früher anfangen, dann wären die gar nicht so kaputt. Aber dafür haben sie den Rest vom Studienjahr können geniessen. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber wir bleiben beim Thema Druck und so der Umgang damit, wenn wir jetzt so ein Szenario von so einem Alltag nehmen, das hat mir auch eine Person geschrieben, wenn am Nachmittag ein Termin ansteht, ist ja das für die meisten kein Problem, dann kommt man auf den Termin hin und alles tipptopp. Und bei ADHSler ist das aber so zum Teil, dass da schon am Morgen einem das blockiert, weil ich weiss, ich muss jetzt am Nachmittag um 2, um 3 irgendwo sein. Warum ist denn das so?
Das ist eine gute Frage und das ist vielleicht nicht ganz leicht zu beantworten. Also es gibt verschiedene Sachen. Auch hier ist so vielleicht eben die Zeitblindheit mit der Erfahrung, dass man vielleicht immer zu spät kommt oder dann auch ein Sketch hat, kann natürlich schon zum Stress führen. Und dann ist man vielleicht schon gestresst, wenn man denkt, ich habe am Nachmittag noch den Termin. Dann hat man natürlich am Morgen so und so viele Aufgaben, die man auch noch lösen sollte. Und wenn das dann Ende so ein bisschen Routinenaufgaben sind und so und der Stress noch da ist, ich muss dann am 4 in Zürich sein, sein und der Verkehr und so weiter. Mhm. Und man tendenziell immer zu wenig Zeit plant, oder? Dann kann es sein, dass man auch so blockiert ist, oder? Dass man es nicht mehr hinkriegt. Aber auch hier eben die äußeren Hilfsmittel. Wie kann ich vielleicht Tagesplanung am Anfang, wenn ich weiss, ich habe am Nachmittag etwas, ist manchmal auch so, dass sich Leute mit einem ADHS viel zu viel vornehmen. Mhm. Oder? Und ein Programm haben, eine To-Do-Liste.
Das rät er
ohne Gnade. Und was halt auch ein Problem ist in diesem Kontext, ist, dass es für Leute mit einem ausgeprägten ADHS halt auch häufig schwierig ist, Prioritäten zu setzen. Und dann ist die To-Do-Liste so voll, oder? Und man kommt vielleicht auf Angst, fährt man an und dann merkt man, ich verliere. Und dann, das ist auch noch etwas, oder? Wenn man so viele Aufgaben vor Augen hat, für Leute mit einem ADHS, dann kann man sich eben auch verlieren. Und man kann sich nicht mehr so fokussieren. Gerade, weil man denkt, das zerfließt irgendwie so. Die Vorstellung, dass man das überhaupt schaffen kann. Und dann kann es zu einer Blockade kommen. Und dann halt auch häufig so die Erfahrung, es ist für mich immer ein Stress, wenn ich am 4 Uhr nicht mehr sein muss. Mhm. Dort ist halt auch wieder, das ist ein bisschen langweilig, weil das immer wiederholen ist auch. Wir haben ja heute gute Möglichkeiten, oder? Routenplaner, wie lange geht es, wie ist die Verkehrslage, was muss ich noch zusätzlich für Zeit berechnen. Und wenn man dann das gemacht hat, wie viel Zeit bleibt man denn noch für die Aufgabe, die ich zu leisten habe und dort versuchen, eine Priorisierung zu machen. Wenn man jetzt das vielleicht gerade nicht so sieht, oder, ist es vielleicht eben auch gut, wenn man einen Arbeitskollegen hat und sagt, du, kannst mir vielleicht schnell helfen, da die Liste. Was denkst du, muss ich heute noch erledigen? Ja, dann ist es eben gut, wenn das Arbeitsumfeld auch ein bisschen weiss, dass man das Problem hat.
Und ein weiteres Feld, wo wir jetzt hineingehen, wo sicher auch für ganz viele relevant ist, ist die Familie. Da gibt es natürlich verschiedene Szenarien, dass die Erwachsenen können betroffen sein von ADHS. Vielleicht die Mami oder nur der Papi oder die Kinder oder sogar alle miteinander. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang an mich herantreten ist, das ist die schlechte Impulskontrolle. Also da hat es auch ein konkretes Beispiel dazu gegeben. Also das erste Kind ist am Aufziehen machen, das zweite Kind spielt nebendran im gleichen Raum Klavier. Das Kind 1 kann sich wegen dem nicht konzentrieren und dann eskaliert die Situation und das ist dann nicht so lustig, oder? Dann kann die Mami oder der Papi wieder deeskalieren. Wie kann man da lernen, die Impulse besser zu kontrollieren?
Ja, also das ist eine interessante Konstellation. Also das eine ist der Impuls besser kontrollieren. Das habe ich ja schon gesagt. Impulskontrollen ist eines der wichtigen Symptome vom ADHS. Und ich denke, das ist häufig etwas sehr Schwieriges, gerade bei Kindern. Ich habe dort ja gesagt, dass die motorische Reife schon fortgeschritten ist und gerade so die hemmenden Impulse, also Bremse quasi, für die Impulse können zu unterdrücken. Gerade bei ADHS Kinder häufig später entwickelt wird und häufig nicht im gleichen Ausmaß wie bei der Entwicklung von einem gesunden Kind. Das heisst also, die Impulsivität ist etwas, wo wirklich nicht einfach zu handeln ist. Sicher ist es gut, wenn man versucht, mit so einem Kind auch, gibt es irgendeine Regeln oder eine Hilfe oder Hilfe, dass es nicht gerade aus dem Platz ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich ein Problem, das man nicht so schnell in den Griff kriegt. Und das heisst dann, wenn man so eine Situation hat, wie es da beschrieben ist, dass man halt muss schauen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber wie kann man vielleicht die Ablenkungs- und wenn ein Kind Aufgaben macht, was ist das Umfeld, wo es seine Aufgaben in Ruhe machen kann? Das ist natürlich in einer Dreizimmerwohnung vielleicht nicht unbedingt möglich, oder? Mhm. Aber dass man einfach vielleicht auch die Zeiten verschiebt, wenn es Übungszeit für Kind 2, nicht dann, wenn das Kind 1 seine Aufgaben macht. Und das erfordert wirklich im Familiensetting halt einen vermehrten Planungsaufwand mit Kindern mit ADHD-Problematik.
ADHS, genau, ja. Dann ist noch folgende Frage auftaucht im Familienkontext. Warum ist ADHS bei Kindern eigentlich immer so ein grosses Thema? Also so in puncto Abklärung und alles, da ist man ja dann schön in der Früherkennung innen und alles. Und bei Erwachsenen ist das wieso weniger der Fall? Also das Kind muss abklären, bei Erwachsenen taucht es dann weniger auf. Wieso hat man das dort nicht mehr so auf dem Radar?
Ja, also vielleicht ist da am Anfang zu sagen, dass die Rate von den Erwachsenen, die bereits im Kindesalter eine Diagnose vom ADHS hatten, also wo das nachher im Erwachsenenalter immer noch präsent ist, die ist bei 50-70%. Das heisst also, die frühere Meinung, dass sich das auswächst, oder, die ist nur sehr begrenzt wirklich haltbar aufgrund von wissenschaftlichen Daten. Das ist mal das eine, was wichtig ist zu wissen. Wer als Kind ein ADHS hatte, hat mindestens 50-70% nehmen das mit ins Erwachsenenalter. Das hat man lange Zeit unterschätzt und ist immer noch so ein bisschen so, manchmal, dass man nicht daran denkt, dass auch Erwachsene könnten eine ADHS-Problematik haben. Dann ist es halt auch so, das weiss man, dass Leute, die als Kind vielleicht nicht so eine starke Symptomatik hatten, dann später im Erwachsenenalter erst auffallen, wenn die Herausforderungen im Schulumfeld, im Studium, in der Berufsausbildung auf vielen Ebenen grösser werden und das erst dann manifest wird. Ein anderes Problem ist, eben, wenn man es nicht so beachtet hat und irgendwie zum Beispiel die Symptomatik lang hat kaschieren können, sei es durch Suchtmittelkonsum, Cannabiskonsum oder so.
Kommt man ein bisschen oben
runter. Genau, oder? Dann, was so eine Art Selbstbehandlungsversuch kann sein oder Alkoholkonsum und dass man vielleicht bei einer Suchtproblematik plötzlich ja nicht merkt, ah, das ist eigentlich ist die Suchtproblematik in der Folge von einer nicht erkannten ADHS-Erkrankung. Und das, denke ich, das führt dazu, dass es im Erwachsenenalter weniger häufig so das Thema ist. Ich habe immer wieder Patienten, Patientinnen, wo ich im Erwachsenenalter das ADHS diagnostiziere. Gerade vorletzt war jemand da, der eine schwere Depressionsgeschichte hat, wo aber das gar nicht so auffällig war, aber dann gemerkt haben gemeinsam, da ist dahinter auch noch eine ADHS-Problematik und durch das dann auch durch eine medikamentöse Anpassung etwas hätte können profitieren. Und es ist vielleicht noch zu sagen, dass Kinder fallen häufig durch Hyperaktivität. Und das ist etwas, was man im Erwachsenenalter besser kaschieren kann. Also die Hyperaktivität bei den Kindern ist häufig als Erwachsene eher so als innere Unruhe spürbar. Und dann fällt das weniger auf, oder im Umfeld.
Ja, und auf das Thema kommen wir jetzt gerade noch, weil eben, wir reden ja nicht immer nur von ADHS, sondern auch von ADS. Ich weiß nicht, ob das auch gerade in das hineingeht oder eben einfach eine andere Ausprägung ist. Da ist mir noch ein Beispiel angetragen worden von einer Mutter, wo ihre Tochter so eine grosse innere Unruhe in sich hat, also wirklich auch schon ein Kind, also häufig unter Anspannung steht, aber eben innerlich. Was hilft denn gegen so eine innere Unruhe?
Ja, das ist natürlich, eben wie ich schon gesagt habe, typischer für Erwachsene, dass die Hyperaktivität nachher als innere Unruhe ist. Das ist nicht ganz gleich wie ein ADS, wo die Hyperaktivität eben gar nicht eine Rolle spielt.
Also schon
so
ADHS.
Gesehen, denke ich, wäre es bei dieser Tochter wahrscheinlich ein ADHS. Und von dort her gesehen, denke ich, ist dort wichtig, zum Beispiel eben, dass man auch regelmäßig sich bewegt. Also Sport kann dort ein Ausgleich sein. Und zwar nicht alle Monate einig, sondern möglichst etwas Regelmässiges, oder? Da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, welche Sportarten, oder? Wenn Sportarten sind, die sehr viel Reiz sind.
Also alle Monate einig wäre ja auch regelmässig. Aber du meinst,
ja, genau,
einmal,
also
zweimal, dreimal
genau,
die Woche.
Oder wenn man dieser inneren Unruhe etwas will entgegenhalten, denke ich, ist Bewegung häufiger notwendig. Aber es kann auch sein, mit dem Velo in die Schule fahren oder so. Oder?
Bewegung einfach.
Genau, genau.
Frische Luft.
Und natürlich, dort ist dann auch so, also dass man dann auch die exekutiven Funktionen, wie ich es am Anfang aufgezählt habe, versucht zu beeinflussen, weil die innere Unruhe hat dann häufig auch etwas zu mit dem Druck, der entsteht, durch das man eben vielleicht belastet ist, Sachen nicht erledigt hat. Und da muss man ein bisschen differenzieren. Also ist so eine Unruhe, die vielleicht früher eher Hyperaktivität war, oder ist es eine Unruhe vom Stress, den man hat, weil man Sachen nicht so machen kann, wie man es gerne möchte, oder? Und man gewisse inneren Stress und Unzufriedenheit mit sich selber hat.
Kommen wir doch zu den Hyperaktiven zurück. Und du hast eben gerade gesagt, Bewegung ist ja etwas Gutes. Und, aber was, wenn der Drang dann nicht weggeht nach der Bewegung, sondern sie werden nur erschöpfter und hibbeliger. Was würdest du dann vorschlagen?
Ja, das ist eine spannende Frage, oder? Also ich denke, Bewegung ist grundsätzlich nicht schlecht. Also dass Kinder mit dem ADHS auch sich können austoben. Was aber natürlich ein kleines Problem ist, ist, wenn sie sich da vom Spielplatz mit 10 anderen Kindern austoben, oder dann ist dann auch wieder das, dass sie, die nehmen viel mehr außer Reiz wahr, oder? Und dann gibt es das und jenes und so und man ist abgelenkt und geht dort hin und so. Und am Schluss ist man eigentlich erschöpft und die Erschöpfung führt dazu, dass dann die Kontrolle vielleicht oder dann auch nicht mehr so gut geht. Also ich denke, es ist immer auch eine Frage vom Mass.
Das hat man wie so den Punkt überschritten.
Genau, wo man beschritten hat. Und dort, denke ich, muss man auch ein bisschen darauf achten, welche Art von Freizeitaktivität ist für mein Kind sinnvoll. Also ich finde grundsätzlich, ja, soll man spielen können, oder? Und beim Spielen finde ich auch wichtig, beim Spielen kann man auch sehr viel lernen. Oder man kann anderen Kindern zuschauen, wie die ein Problem lösen. Können das Leute mit dem ADHS häufig nicht so gut in der Gedächtnis behalten. Also so quasi lernen am Modell. Aber ist gleich auch wichtig. Aber man muss vielleicht auch ein bisschen schauen, also, wie ist der Tag von meinem Kind? Ist schon sehr gestresst von der Schule heim? Und dann muss man vielleicht die Freizeitaktivität auch ein bisschen adaptieren an den Zustand des Kindes.
Gehen wir doch noch ins Feld Beziehungen rein. Leute mit ADHS, die haben ja vielfach Mühe, um an Beziehungen dran zu bleiben. Warum ist das so?
Ja, es hat natürlich auch mit der Impulsivität und mit der mangelnden emotionalen Selbstkontrolle zu tun. Oder? Und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel in Gespräch, oder? Das Gespräch dominiert, sich nicht kann bremsen, oder? Und der andere, das Gegenüber, eigentlich gar nicht zu Wort kommt und fühlt sich das eher überfahren, nicht gehört. Und das kann natürlich gerade zum Beispiel in einer Paarbeziehung zu Schwierigkeiten führen. Es kann aber auch in Arbeitsbeziehungen natürlich zu Schwierigkeiten führen oder auch in Freizeit, wenn man am Stammtisch ist und nach dem Sport, oder? Und einer quasselt da die ganze Zeit und kann nicht hören, das hat man nicht so gern, oder? Der wird nicht der beliebteste Kollege im Sport. Genau. Das ist das eine, oder? Und denen ist es halt auch so, dass Konzentrations-Aufmerksamkeitsspanne häufig eingeschränkt ist. Und das heisst, man kann viel besser reden, monologisieren, als dass man Möglichkeit hat, sich auf andere einzulassen, hörend einzulassen und Konzentration aufbringen. Ein längeres Gespräch von einem Kollegen, von einer Kollegin, von der Ehefrau zum Beispiel zuzuhören. Das ist ein weiterer Punkt, der auch natürlich zu Spannungen kann führen, oder? Und dann fehlende Emotionskontrolle und Impulsivität führt natürlich immer wieder, dass es beim kleinsten Ärger manchmal zu Wutausbrüchen oder Taktlosigkeiten kommen, die verletzend können sie fürs Gegenüber. Und das ist halt etwas, wo, wenn das immer wieder passiert, oder, ist das natürlich etwas, was eine Beziehung immer belastet tut, oder?
Was hättest du da für Strategien, um das zu bewältigen? Ich meine, Beziehung ist ja jetzt nicht so, ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber es ist ja, kommt darauf an, wie nahe die Beziehungen sind oder nicht, ist es ja jetzt nicht für die Person essentiell, ich muss jetzt die Beziehungen so können pflegen, sondern vielleicht kann es ja für eine Person auch gut sein. Ja, wenn ich halt mal gelegentlich oder sporadisch etwas habe, ist das auch okay. Aber gleich, es kann ja dann eine Frustration reinkommen, schlimmstenfalls sogar in eine Einsamkeit, wo man es findet, wieso habe ich nicht so Freunde, die an mir dranbleiben und sich für mich interessieren.
Das ist absolut richtig, oder? Also viele Leute mit einem ADHS haben leider Erfahrungen von Trennung, sei das von einer ehelichen Beziehung oder auch freundschaftlichen Beziehungen, dass sie wirklich Freunde verlieren oder zunehmend keine Freunde haben. Und da ist natürlich dann eben auch also die Förderung von der Selbstkontrolle, oder? Ist eben ein wichtiger Fokus. Und das, denke ich, ist jetzt eben auch etwas, wo man häufig Hilfe braucht, also Coaching oder wie gestaltet man Beziehungen, wie könntest du besser in Beziehungen umgehen. Und jetzt, wenn wir eine Partnerschaft ist, denke ich, oder eben auch am Altersplatz, wie ich schon gesagt habe, aber eben Partnerschaft besonders, denke ich, ist die Psychoedukation vom Partner, von der Partnerin, was bedeutet eigentlich ADHS, was hat das für mögliche Konsequenzen, auch in Bezug auf Partnerschaft, etwas also, sehr Wichtiges.
Dass sie sich informiert, oder?
Die Leute sich informieren, also die betroffenen Partner. Abgesehen davon ist Psychoedukation, also das Wissen über die Krankheit, für eine Betroffene ganz, ganz wichtig. Oder je mehr jemand weiss, wie er funktioniert und warum er so funktioniert, wie er funktioniert, desto mehr Möglichkeiten hat er, erstens mal vielleicht auch im Coaching das verstehen, nachvollziehen können und auch Verbesserungen zu erleben. Eben so irgendwie es schaffen, dass man noch nachdenken kann, bevor man etwas sagt, oder? Und dass man auch sich konzentriert auf das, was das Gegenüber sagt. Das kann man schon üben, oder? Wenn man sich bewusst ist, dass das ein Problem ist. Und da sind wir dann wieder bei der Akzeptanz, oder? Von der Problematik, die man hat. Also je besser eben einem es gelingt, das zu akzeptieren und auch wissen zu haben, was hat mit dieser ADHS-Problematik bei mir zu tun, desto besser kann man auch Möglichkeiten finden, in Beziehungen sich anders zu verhalten.
Weil das eine ist ja eben, sich in einem Gespräch in eins zu eins zu fokussieren. Das andere ist auch so in der Kommunikation, zum Beispiel mit Handy Nachrichten beantworten. Es sind ja häufig auch Leute, die das nicht so gut schaffen. Was würdest du da sagen? Warum schaffen sie es nicht und wie können sie es schaffen?
Wenn es jetzt etwas ist, was mit irgendeiner Verpflichtung verbunden ist.
Ist wieder das, oder
mit Aufwand verbunden ist oder mit Zeitplan, dann schiebt man es vielleicht hinterher auf. Oder? Und irgendeiner ist, der löst sich dann vielleicht von selber, aber dann ist vielleicht das Gegenüber enttäuscht und will nicht mehr von einem wissen.
Oder die Beziehung findet wie nicht mehr statt, weil einer nicht antwortet.
Genau, weil jemand gar nicht mehr reagieren tut. Ja. Und das hat eben sehr viel mit dem zu tun, dass man so wie Sachen aufschiebt, die einem nicht gerade locker von der Hand gehen.
Ja, und was kann da helfen? Muss man sich da disziplinieren? Jetzt muss ich halt einfach mal, ich kann nur drei Wörter schreiben und dann immerhin reagiert. Oder?
Also ich glaube, man muss so wie Regeln, sich eigene Regeln geben zum Beispiel, oder? Und vielleicht muss man die auch irgendwann aufschreiben, oder? Wie...
So wie die Hausregel an die Wand.
Genau.
So,
also wie geht das richtig
miteinander um?
Weil es eben schwierig ist, das ist eine gute Idee, oder Karl? Wenn es schwierig ist für die Leute, Betroffenen, etwas im Kopf, im Gedächtnis können zu behalten, ist es wirklich wichtig, wenn man das vielleicht gegen aussen anschreibt, am Morgen im Spiegelschrank das liest, oder? Ja, also SMS umgehend beantworten. Mhm. Also ich kann so sagen, oder Sachen, es gibt so Berater, die sagen, Sachen, die weniger als 2-3 Minuten dauern, die sollte man gerade erledigen, oder?
Sollte ja dann eigentlich auch nicht so einen Aufwand sein. Ja, genau. Dann Stichwort Ablenkung, wenn man manchmal mit seinen Gedanken abschweift und in einem Gespräch nicht so gut kann zuhören. Du hast ja vorher schon gesagt, man kann alles lernen. Was sind jetzt da gute Strategien für so ein fokussiertes Zuhören?
Also, das eine ist, dass man sich eben bewusst sein muss, dass man impulsiv in der Würde ganz schnell dazwischen grätschen wollen, oder? Wenn irgendetwas Interessantes ist, dann wird man gerade reagieren können. Also, dass man sich dessen bewusst ist, zuhören heisst zuerst mal sich bremsen, oder? Weil das erlebt man ja dann manchmal, wenn einem das passiert, oder? Dass man, wenn man auch weiter zugelassen hat, hat sich das, was man gerade wollte einbringen, hat der andere im nächsten Satz vielleicht gesagt, oder? Das Gegenüber.
Stellen wir jetzt aber noch schwierig vor bei hyperaktiven
Aber das hat eben etwas damit zu tun. Das kann man schon lernen. Also, das hat vielleicht auch etwas damit zu tun. Achtung, nicht gerade reagieren. Nicht gerade antworten, wenn ich etwas im Kopf habe. Aber das ist schwierig. Ja, genau, die nächste, oder? Ja, aber das ist eben vielleicht etwas, was wichtig ist, solche Regeln sich immer wieder auch zu sehen, oder, und zu lesen, damit sie sich wirklich verinnerlichen können. Ja. Also das hilft schon. Oder von dort her gesehen, denke ich, ist das fokussierte Zuhören. Ich meine, oder als Psychotherapeut, wenn ich auch arbeite, Psychiater und Psychotherapeut, da habe ich jetzt das auch. Unabhängig von einem ADHS lernt man dort zuhören. Mich kann das lernen.
Das ist ermutigend zu wissen. Genau. Jetzt haben wir ja viel über die Menschen geredet, die betroffen sind. Ich möchte jetzt noch auf die Aussenperspektive wechseln, weil es sind ja nicht nur die Leute von ADHS oder ADS haben selber, sondern auch die, die rundherum sind, also das Umfeld. Und wenn man jetzt so jemanden als Partnerin oder Partner hat, also das heisst zusammenlebt oder vielleicht auch mit so einer Person zusammenarbeitet, was müssen die Personen genau wissen, beachten und berücksichtigen, dass von innen aus ein gutes Miteinander möglich ist?
Also dort ist schon halt das, was ich gesagt habe, extrem wichtig, oder? Dass die betroffenen Personen versuchen, einen offenen Umgang mit ihrer ADHS-Problematik zu haben. Also, dass das nicht ein Tabuthema ist, sondern dass man auch offen darüber reden kann, oder? Das bedeutet aber immer wieder, oder? Dass die Person selber die Störung als Problem bei sich muss akzeptieren, was schneller gesagt ist als gemacht, oder? Aber das ist eine wichtige Voraussetzung. Also grundsätzlich kann man sagen, Veränderungen sind nur möglich, wenn man akzeptiert, dass man ein Problem hat. Und das ist natürlich bei den vielen Problemen von ADHS auch so. Dann denke ich, ist es wichtig, eben, dass man einen offenen Umgang hat mit dem, dass die Umgebung auch besser versteht, warum jemand so und nicht anders reagiert, oder? Das denke ich, das ist sicher etwas Wichtiges. Wenn es jetzt wirklich eine engere Freundschaft oder Partnerschaft ist, wie ich schon gesagt habe, ist es gut, wenn man sich informiert über die Art und Weise vom ADHS, oder? Damit man auch wirklich es besser einordnen kann, Verantwortung und nicht alles persönlich nimmt. Im Arbeitskontext ist es manchmal so, dass man so einen guten Arbeitskollegen oder besonders vielleicht einweiht und ihm sagt, du, wenn ich jemanden auffallen würde oder wenn ich irgendwie mich ein bisschen komisch benehme oder so, oder wenn ich etwas wieder aufschiebe, bin ich sehr froh, wenn du mir ein bisschen Unterstützung gibst. Das heisst aber nicht, oder, dass man die Verantwortung abschieben tut. Oder? Man ist für das Management von seiner eigenen Störung ist man selber zuständig und muss die nötige Unterstützung halt wirklich in Anspruch nehmen, so wie man es eben braucht.
Aber wenn die beiden Puzzleteile zusammenspielen, also wenn jemand selber das kann an sich akzeptieren und das Umfeld dementsprechend geschult, informiert ist und, sage ich mal, eine zugewandte Haltung hat gegenüber diesen Menschen, dann ist, glaube ich, auch ein Leben und ein Zusammenleben mit ADHS absolut möglich. Das gehöre ich raus, oder? So, um jetzt vielleicht am Schluss den Bogen nochmal zu spannen auf das ganze Gespräch hin. Also, was würdest du sagen, eben mit dieser ermutigenden Perspektive jetzt zusammenfassend zu ADHS eben in diesen verschiedenen Lebensbereichen?
Ja, eben, wichtig ist, dass man anerkennt, dass ADHS eine komplexe Störung ist und von dort her jeden Lebensbereich kann beeinträchtigen, oder? Und wichtig ist mir noch, weil Genetik so eine wichtige Rolle spielt und es zu neuropsychologischen Störungen kommt, dass es nicht der ADHS-Betroffene schuld ist. Also es geht nicht um eine Schuldzuschreibung, aber es geht um eine Anerkennung, dass man ein Problem hat und das finde ich wichtig. Und weil die Einschränkungen Folgen haben für sehr viele Lebensbereiche, denke ich, ist es wichtig zu wissen, mich dann nicht hilflos ausgeliefert. Es ist wichtig, dass wenn man die Idee hat, ich könnte ein ADHS haben, oder wenn draussen Perspektive, weil ich sage, du hast du schon mal daran gedacht, du könntest ein ADHS haben, dass man wirklich dann eine fachärztliche oder fachpsychologische Abklärung in Anspruch nimmt, dass die Diagnose kann bestätigt oder verworfen werden. Oder auch, wenn man eine psychische Krankheit hat oder dass man wirklich frühzeitig Hilfe sucht und dann auch dort kann geschaut werden, ob noch zusätzliches ADHS eine Rolle spielt. Dann kann man erst eigentlich eine integrierte Behandlung starten. Das heisst, überlegen, braucht es Medikamente? Ich habe gesagt, Medikamente sind außerordentlich wirksam, sind die besten untersuchten Medikamente in der psychischen Krankheit, die es überhaupt gibt. Und auf der anderen Seite aber darf man nicht vernachlässigen, dass daneben auch ein Coaching oder eine verhaltenstherapeutische Begleitung braucht. Und wenn man das in Anspruch nimmt, oder, dann kann man seine Lebensqualität auch mit einem relativ ausgeprägten ADHS wesentlich verbessern und man kann auch Fortschritt machen, so dass man eine Lebensgestaltung hat, die wesentlich befriedigender ist, als das man vielleicht vorher erlebt hat. Genau, und einfach, man ist dieser Störung nicht hilflos ausgeliefert, man kann sehr viel dagegen machen, man braucht aber meistens eine klare Diagnose, Hilfe und Unterstützung in einem integrierten Behandlungskonzept.
Gehen wir also mit einem positiven Gefühl aus dem Gespräch raus das und eben das Leben mit ADHS, es ist bewältigbar und gut anwendbar, wenn man die richtigen Schritte leitet. Danke vielmals, Roland Städtler, für den Austausch.
Merci dir für die spannenden Fragen und auf ein andermal.
Genau, merci.
ADS oder ADHS ist also eine Herausforderung, das ist klar. Egal, ob das im Beruf, im Alltag, daheim, in der Familie oder auch in Beziehungen ist. Es gibt aber in all diesen Bereichen Strategien, wie man mit dieser Prägung umgehen kann. Egal, ob man selber davon betroffen ist oder auch wenn man im näheren Umfeld von jemandem ist, der das betrifft. Mehr Infos zum Thema ADHS findest du auf unserer Webseite auf rfmedien.ch. Der Link ist auch in den Shownotes drin. Hast du eine Frage oder ein Feedback zu einer von unseren Sendungen? Oder hast du vielleicht sogar eine gute Idee, welches Thema das wir aufgreifen könnten? Wir vom Podcast Psychohygiene sind offen für Anregungen. Am besten kann man das über das Kontaktformular machen. Das findest du bei uns in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du uns folgst auf den Kanälen, wo du uns hörst. Und wenn es dir gefällt, dann darfst du uns gerne eine gute Bewertung abgeben. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir den und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.